Plansche Nummer 2. Verbindung zum Festland. Um 1550 beteiligte sich Römmel an der Handelsschifffahrt, vor allem gemeinsam mit den Kaufleuten von Ribe. Der Ribebach versandete allmählich, so dass Schiffe über 10 Last nicht mehr in den Hafen von Ribe fahren konnten. An der Ostküste von Römmel gab es etwa 8 sogenannte Häfen bzw. Lade- und Umschlagplätze. In der Fahrrinne zwischen Römmel und dem Festland, die als Hafen von Ribe bezeichnet wurde, konnten bis zu 500 Schiffe, meist kleine Fischerboote, aber auch große Handelsschiffe von der Nordsee geschützt liegen. Von hier aus wurden die Waren in kleinere Boote umgeladen, die ganz flache Gewässer befahren konnten. Da es abgesehen von den oft gestrandeten Holzschiffen auf Römmel kein Holz gab, das als Brennstoff oder Baumaterial hätten dienen können, musste ein Großteil des Brennstoffs, der Baumaterialien und anderer Dinge, die auf der Insel nicht selbst produziert werden konnten, vom Festland beschafft werden. Auch Schafe und Rinder wurden in Boote geladen und hin und her transportiert. In 1644 setzten die Schweden die Flotte in Brand und die Seeleute auf Römmel müssten neue Einnahmequellen finden. Das war der Beginn des Walfangs bei Grönland, meist von Hamburg und Holland aus. Anfang des 19. Jahrhunderts versandete das Watt stärker und die Fahrrinnen wurden schmaler. Nach und nach könnte man bei Ebbe und anhaltenden starken Ostwind zu Fuß von Bolilmark auf Römmel nach Astrup auf dem Festland hinüber gelangen. Die Route wurde oft von sparsamen Viehhändlern und anderen Handelsleuten genutzt. Wenn man mit dem Segelboot übers Wasser wollte, wurde man auf einem starren Bretterwagen mit ein paar einfachen Kutschböcken aufs Wasser hinausgefahren. Bei Windstille konnte es sein, dass man 4 bis 5 Stunden rudern oder starken musste, während man bei gutem Wind nur eine halbe Stunde für die Überfahrt benötigte. Wenn es neblig und dunkel war, war es für Wagen und Boot schwierig, einander zu treffen, vor allem vom Festland aus, wo man weiter aufs Wasser hinausfahren musste. Dann konnte es vorkommen, dass man eine halbe Stunde umherfuhr, während der Kutscher einem Büffelhorn öfters markerschütternde Töne entlockte und einen ähnlichen Tutlauf vom Boot als Antwort erhielt. Oft reichte das Wasser so hoch, dass man seine Füße auf dem Kutschbock retten musste, damit sie trocken blieben. Man musste sogar froh sein, wenn der Kutscher im Dunkeln nicht vom Weg abkam, der mit Barken gekennzeichnet war. Denn oft wurden die Barken durch die Strömung und Eis weggerissen. Wenn dies geschah, konnte die Pferde leicht in Blöde treten, das heißt in Löcher, die es auch damals am Meeresboden gab, so dass es schwierig war, sie wieder herauszuholen. Alles wurde nur noch schlimmer, wenn die Flut kam und das Wasser stieg. Es kam auch vor, dass man bei Ebbe auf einer Sandbank stecken blieb. Dann musste man warten, bis das Wasser wieder stieg. An kalten Wintermorgen, wenn die Wasser- und Wildverhältnisse so ungünstig waren, dass man nicht mit dem größeren Deckbooten fahren konnte, musste man nicht selten die Überfahrt in einer kleinen, offenen Jolle bewältigen. Man wurde dann nicht zum Boot hinausgefahren, sondern musste auf dem Eis wandern und manchmal sogar auf den Eisschollen hin und her springen. Manchmal musste man die weite Strecke hinaus zum Boot durch Wasser und Eismatsch warten, die bis zu den Knien reichten. Frauen reisten unter solchen Bedingungen so wenig wie möglich. War dies denen noch erforderlich, mussten sie zum und vom Boot getragen werden. Bei starkem Frost und entsprechendem Wind konnte im Laufe einer Woche eine Brücke über dem Wattenmeer entstehen, die so stabil war, dass man von Bolilmark oder Toftum aus zu Fuß zum Strand von Astrup auf dem Festland gelangen konnte. Wenn das Eis länger Zeit ruhte, konnte man mit dem Schlitten oder Wagen hinüberfahren. In langen Frostperioden glich der Weg übers Eis einer Landstraße mit regem Verkehr.